Einen schönen guten Abend, freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute unter anderem der Frage nachgehen wollen, wie Russland eigentlich in der Lage ist, seine gewaltige Kriegsmaschinerie immer noch zu finanzieren. Und es ist hochinteressant zu hören, was dieser Mann dazu berichtet. Benjamin Hilgenstock, Ökonom, gilt als einer der profiliertesten Sanktionsexperten Europas. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die EU nicht weniger als 17, glaube ich, Sanktionspakete geschnürt. Im Moment wird gerade um das 18. gerungen, gestritten. Zur gleichen Zeit aber, und das ist interessant, verschifft Russland weiterhin Flüssiggas nach Europa, das auch in deutschen Pipelines landet. Und dazu nur eine Zahl. Seit Februar 22 hat Putin an die Europäer offenbar Flüssiggas im Gegenwert von mehr als 37 Milliarden Euro verkauft. Und während die Russen vor ein paar Monaten die Ukraine mit ungefähr 800 Drohnen im Monat angegriffen haben, sind es heute weit über 4000. Wie kann das alles sein? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wie kann das sein? Das wollen wir auch diese Frau fragen, die sich seit langer Zeit mit Sicherheit und Verteidigungspolitik beschäftigt. Und für die FDP, die Älteren erinnern sich, im EU-Parlament sitzt. Denn keine einzige dieser todbringenden Drohnen könnte fliegen ohne mindestens 3 bis 4 westliche Bauteile. Um es mal deutlich zu sagen, nur der Westen ist überhaupt in der Lage, sie herzustellen. Wie also kann das sein? Fragen an Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Freue mich sehr. Ja, Drohnen, Bomben, überhaupt Waffen, Wehrpflicht. Diesen Mann machen all diese Begriffe und all diese Milliarden schier wahnsinnig. Dietmar Bartsch, lange Fraktionschef der Linkspartei, der neulich eine ziemlich provokante rhetorische Frage gestellt hat. Spanien, Italien, sagte er, liegen bei ihren Verteidigungsausgaben deutlich unter 2%, andere übrigens auch. Fallen dort Bomben? Marschiert dort irgendwer ein? Und überhaupt, warum 5%? Seit wann, fragt er, sind wir nur noch Befehlsempfänger der Amerikaner? Man kann diese Frage stellen, man muss dann aber auch eine Alternative als Antwort haben. Herzlich willkommen. Freue mich sehr schon, dass Sie bei uns sind. Ja, die aberwitzigen Summen beschäftigen offenbar auch Eva Quadbeck, die gestern in Schwerin, glaube ich, die Altkanzlerin interviewt hat. Und dabei sind zwei bemerkenswerte Dinge passiert. Zum einen hat Merkel Jens Spahn in der Maskenaffäre verteidigt, was umso bemerkenswerter ist, als sie nicht im Verdacht steht, die erste Vorsitzende im Spahn-Fanclub zu sein. Und zum anderen sprach sie nicht von Kriegstüchtigkeit, sondern viel cleverer, wie ich finde, Friedenstüchtigkeit, ändert aber nichts an den Summen. Und das wiederum, sagt Eva Quadbeck, hat in Wahrheit ganz andere Gründe. Die schütten deshalb gerade das Land mit Geld zu, sagt sie, weil diese Regierung panische Angst davor hat, dass es wieder zu einem zersetzenden öffentlichen Streit kommt. Interessante These. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Bevor wir gleich in unser eigentliches Thema einsteigen, Frau Strack-Zimmermann, heute Abend kommt eine Meldung. DPA meldet, dass eine kleine rechte Partei offenbar einen Misstrauensantrag, ein Misstrauensvotum gegen die EU-Kommissionspräsidentin, gegen Ursula von der Leyen eingebracht hat. Worum geht's da?
Also ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass es offensichtlich eine kleine slowenische Partei ist. Da geht es um einen revisionistischen Text, um den Umgang mit Kommunisten in Slowenien. Aber nageln Sie mich nicht fest. Interessant ist allerdings, dass diese Partei zu der Gruppe der ECR gehört. Das ist sozusagen rechts von der Europäischen Volkspartei, der Manfred Weber vorsitzt. Und man den Konservativen in Europa vorwirft, immer sehr gerne, obwohl es eine Koalition mit den Sozialdemokraten und den Liberalen gibt, auch gerne mit denen zu arbeiten, wenn es der Mehrheit dient. Und dass jetzt diese Gruppe das aufgreift, um ein Misstrauensvotum anzuzetteln gegen Frau von der Leyen, das ist schon bemerkenswert.
Manfred Weber hat heute versucht, das Ganze ein bisschen herunterzukochen und sagte, das hat keine Chance, das ist Parteitaktik, die wir da sehen. Wenn man aber mal genauer reinschaut, dann geht es um einen Vorgang, Frau Quadbeck, der seit langer Zeit, auch insbesondere in diesen Kreisen sozusagen unterwegs ist, als Geschichte, als Narrativ. Intransparenz, Missmanagement in der Corona-Politik, insbesondere offenbar ein SMS-Austausch zwischen Ursula von der Leyen mit dem Chef von Pfizer. Und der Vorwurf ist, oder die Erzählung ist sozusagen, da hat jemand en passant nebenbei per SMS mal für ein paar Milliarden Impfstoff bestellt oder auf jeden Fall gigantische Geschäfte gemacht. Was ist da dran?
Also das ist immer wieder kolportiert worden.
Genau. Und das so, Problem so ein wirklich ein ganz bekanntes auch Narrativ, Verschwörungsnarrativ, würde ich fast sagen. Ne?
Genau, ist immer wieder kolportiert worden. Und aber diese SMS existieren nicht im Handy von Frau von der Leyen. Und deshalb ist eben die Frage, sind sie gelöscht worden oder haben sie möglicherweise in dieser Form nicht existiert? Das waren ja war ja eine wilde Zeit, ja, wie wir uns erinnern, diese Corona-Zeit. Das, was Jens Spahn jetzt einholt, nämlich ist bei der guten Absicht, möglichst schnell das Zeug zu beschaffen, möglicherweise komplett übers Ziel hinausgeschossen worden. Und das ist das, was zumindest von der Leyen bisher nicht gut erklären konnte. Und jetzt nutzt eben eine kleine rechte Partei die Gelegenheit, im Europaparlament mal so den Stresstest zu machen, auch mal zu gucken, wie sortieren sich die Mehrheiten im Moment eigentlich, ne? Weil wir wissen, wie schwer das ist, aktuell auch in dieser Kriegslage Europa zusammenzuhalten. Und dann macht man eben so einen Nebenschauplatz auf, an dem ja so eine kleine Bombe hochgehen könnte. Ich vermute, dass diese kleine Partei nicht die Chance hat, wirklich Frau von der Leyen zu stürzen. Aber es bleibt ja immer etwas hängen, wenn Misstrauensvotum dann auch im Raum steht.
Zumal es jemanden trifft, Herr Bartsch, der schon einmal das Thema verschwundene SMS hatte, ne? Ursula von der Leyen.
Das gab es im Deutschen Bundestag schon mal.
Worum ging es da nochmal?
Da ging es um Rüstungsprojekte, wo sie dann
in ihrer Funktion als Verteidigungsministerin.
Genau, als Verteidigungsministerin war. Und da waren die SMS auch nicht da. Nur ist das, kann das sein? Ich finde ja, gerade was Corona betrifft, aber auch was diese Frage betrifft, dass da nur Transparenz hilft. Und es ist, ich teile da die Ansicht von Herrn Weber, was selten vorkommt, dass das keine Chance hat und dass das relativ schnell erledigt ist. Und trotzdem, es gibt sicherlich viele Gründe, warum man Misstrauensvotum stellen kann. Hier ist Transparenz angesagt. Das war eine wilde Zeit, unbestritten. Und man kann manch Vorwürfe machen, aber gerade deshalb sollte man damit offen umgehen. Also wenn das denn so war, dass der Druck darauf so groß war, jetzt wollen wir Masken haben,
egal was es kostet. Ja, gut, bei Pfizer geht es dann ja um Impfstoffe.
Herr Spahn war unlängst im Haushaltsausschuss, dem ich jetzt angehöre, und hat da Rede und Antwort gestanden. Ich finde, es gibt nur eine Möglichkeit, klare Aufklärung. Denn es geht da nicht um politischen Raumgewinn. Es geht darum, dass wir auf eine nächste Pandemie besser vorbereitet sind. Dass wir den Menschen sagen, das haben wir als Schlussfolgerung gezogen. Darum geht's. Und nicht zuallererst, das ist ja offensichtlich bei dieser kleinen Partei so, dass man sagt, okay, wir werfen mal ein bisschen Dreck und dann bleibt schon ein bisschen was hängen bei von allein. Das ist nicht mein Ansatz. Ich finde, es gehört Aufklärung und das liegt natürlich auch in der Pflicht. Das bleibt dabei.
Frau Stack-Zimmermann, nochmal, wer sind diese Leute? Die dpa schreibt von einem rumänischen Abgeordneten, der den Antrag eingebracht hat.
Also mir wurde gesagt, es sind Slowenen, das ist eine kleine Partei. Das Problem ist natürlich, es geht in dem Fall ja gar nicht um Masken oder so etwas, sondern es geht um die Integrität der Kommissionspräsidentin. Ich bin jetzt die Letzte, die da Frau von der Leyen verteidigt. Nur muss einem klar sein, man kann natürlich sehr schnell einem Abgeordneten, einem Mitglied des Parlaments oder einfach mal was so zuwerfen und dann mal gucken, was passiert. Natürlich wird das keine Mehrheit haben. Die Tatsache ist aber, dass vermutlich die Grünen und die Linken, die jetzt auch wegen anderer Themen möglicherweise sauer sind auf Frau von der Leyen, das aufgreifen und sie unter Druck setzen will. Gut, das gehört zur Jobbeschreibung dazu. Problematisch ist es eben in dem Fall, was ich gerade sagte, diese kleine Partei gehört zur ECR. Und mit dieser Partei ist Herr Weber immer wieder im Austausch, wenn es darum geht, unterschiedliche Mehrheiten, je nachdem, was die Europäische Volkspartei, die CDU Europas möchte, dann spielt man auch gerne mal mit denen. Und dass die das jetzt nutzen, um die Kommissionspräsidentin, die ja auch zur CDU gehört, wir erinnern uns, dass sie die an der Stelle grillen wollen, da wünsche ich mal Herrn Weber einen guten Austausch mit der ECR.
Das heißt, du bist eine wirklich kleine Partei und schießt die Kommissionspräsidentin.
Ja, das kann man ja. Sie können ja als Dackel auch die Eiche anpinkeln, ob das die Eiche interessiert oder nicht. Die Frage ist,
kennen Sie ja als FDP-Mitglied, kennen Sie das ja?
Nein, ich pinkel selten im Stehen und schon gar nicht eine Eiche
an. Sie nicht, aber kleine Partei, die eine riesen Welle machen, das ist Ihnen doch vertraut.
Nein, aber es geht ja darum, dass man im Grunde die Integrität von einer Kommissionspräsidentin in Frage stellt. Das kann man machen. Ich persönlich muss sagen, dass aber die ECR eben das aufgreift. Die könnte ja ihren eigenen Leuten sagen, jetzt macht mal halblang. Jetzt springen offensichtlich andere Parteien drauf. Die sagen also an dem und dem Thema, die Grünen bei Green Deal, die Linken bei weiß ich nicht. Das finden wir auch doof. Ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, und ich bin absolut für Transparenz, dass wir dieses Europäische Parlament, was sehr komplex ist, 27 Staaten, sehr viele unterschiedliche Parteien, die sich in Gruppen zusammenfinden, dass wir das nicht ad absurdum führen, weil wir haben sowieso eine Demokratiemüdigkeit, dass Leute sagen, in Brüssel kriegen sie nichts auf die Kette, ist sowieso alles kompliziert. Und ich finde, dass jeder, der sich daran beteiligt, die Integrität der Menschen dort in Frage zu stellen, finde ich schwierig.
Noch mal sozusagen offene Frage in die Runde an Sie beide auch. Ist das die neue politische Wirklichkeit, an die wir uns gewöhnen müssen?
Ja, das ist das, was da so um die
kleine
um die
Parteien,
schaut.
Die dann an dem Punkt plötzlich medial maximale Aufmerksamkeit kriegen. Und obwohl klar ist, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durchgehen, aber der Schaden ist erstmal da. Wie Sie vorhin sagten, da bleibt was hängen.
Wir sehen das in den EU-Mitgliedstaaten, also dass in den nationalen Parlamenten passieren solche Dinge ja auch immer wieder, dass kleine Parteien da die Machtprobe suchen. Und wir sind ja auch in Europa in einer durchaus schwierigen Zeit. Von der Leyen ist jetzt mitten in ihrer zweiten Amtszeit. Es gibt keinen besonders guten Zusammenhalt in Europa. Und sie ist diejenige, die mit ihrer Erfahrung und schon auch mit ihrem parteiübergreifenden Agieren als linksliberale CDU-Politikerin, die sie ja immer war, gelingt ihr das von der Partei?
Lösen bei Herrn von der große Partei Heiterkeit aus.
Nein, nein, aber glaube, wenn linksliberale CDU-Politikerin ist für mich eine wirklich schöne Wortwahl.
Ja, genau.
Ich lächle darüber trotzdem.
Gab es früher viel. Hatten wir 16 Jahre lang, glaube ich, auch als Kanzlerin.
Innerhalb der CDU sortiert steht sie für den linksliberalen Flügel der CDU. Der ist im Moment in Deutschland nicht mehr besonders sichtbar, aber in Europa gibt es ihn eben mit Frau von der Leyen. Und sie hat schon eine gute integrative Kraft, aber genau da setzt jetzt diese kleine Partei an. Und das ist das, was die Sache, auch wenn sie gut ausgehen sollte für die Demokraten und für die Stabilität der Kommission, das ist das, was die Sache schon gefährlich macht.
Und es funktioniert ja. Es geht die Meldung über den Ticker. Genau. Keiner weiß gerade, was passiert. Und jeder denkt, ach du meine Güte, was geht denn da ab? Dann wartet man. Ich gehe davon aus, da kommt gleich eine Erklärung über den Ticker. Aber die Tatsache ist jetzt erstmal in der Welt. Und alle springen drauf. Und das zeigt eben,
da steht
dass
jetzt beim Misstrauensvotum gegen von der Leyen.
Das reicht ja schon einer Partei, die keiner kennt, die revisionistisch ist, die ganz rechts ist, reicht ja schon, um den Laden in Bewegung zu bringen. Und wir dürfen nicht vergessen, und das ist wirklich dramatisch, dass die Anzahl der Rechten, Rechtsradikalen ist enorm angestiegen. Wir merken das auch, als Viktor Orban im Parlament war und er dann seine Erzählungen führte, was da auf der rechten Seite des Hauses, was da für ein Geräuschpegel war. Also insofern ist das nicht komisch.
Das kriegt man dann mit, ja?
Das bekommt man mit. Und das ist einfach, sie sind einfach laut. Wir kennen das ja, dass eine Minderheit allein durch Präsenz, durch Schreien laut ist. Und dann denkt man, was passiert hier eigentlich? Noch gibt es eine demokratische Mehrheit. Aber das ist natürlich ein Teil dessen, dass man Menschen, die muss man mögen, kann man mögen, kann man auch nicht leiden können, kann die Politik gut finden, einfach grundsätzlich ihre Autorität in Frage stellt. Und das ist gefährlich, weil das jeden von uns passieren kann, Ihnen im Bundestag, mir im Europaparlament, was nicht zwingend sachlich eine Frage ist, sondern wo man sich an dem reibt, um einfach damit was übrig bleibt.
Ich glaube, das ist das übergreifende Problem, dass wir eine Missachtung der Institutionen haben. Ich sage das mal ganz allgemein. Es gibt sicherlich viele Gründe, mit der Politik von Frau von der Leyen nicht einverstanden zu sein und auch durchaus ihren Misstrauen auszusprechen. Aber wenn das instrumentell gemacht wird, es geht um die Meldung, wie Sie richtig sagen. Es geht um die Meldung und diese Meldung, die ist relativ breit. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem, was insbesondere, das kenne ich auch aus dem Bundestag, das insbesondere von rechts außen natürlich genutzt wird. Diskreditierung der Institution, damit der Demokratie. Und es gibt natürlich einen Widerhall leider in der Bevölkerung. Und wir sehen ja auch bei den Wahlergebnissen in Deutschland, dass dieses erfolgreich ist. Deswegen kann die Schlussfolgerung ja nur sein, nochmal Transparenz, Gradlinigkeit,
Aufklärung. Die Linken im Europaparlament unterstützen das übrigens, das nur am Rande.
Naja, ich kann also mir
die
nicht
mischen auch gerne mit an der Stelle.
Ja, aber Sie haben auch immer gerne mitgemischt. Ne? Sie haben auch häufig
aber
die
nicht
EU,
im Europaparlament.
Sie haben das Europaparlament kritisiert.
Also es gibt einen Unterschied.
Also ich könnte Ihnen jetzt vorlesen, was Sie alles schon über
Nein, dann wäre die Sendezeit vorbei.
So.
Ich meine, das ist okay.
Sehen
aber,
Sie? Und heute sitzen
nein,
Sie da.
Nein, es geht doch darum, ist man kritisch, ist man politisch, gerät man einander, diskutiert. Ich glaube, keiner...
Ich wollte noch eine Frage stellen. Meine Frage war... Wie verändert sich sozusagen...
Ich wollte schon die Antwort geben.
Ich weiß. Sie sind immer Ihrer Zeit voraus. Aber die Frage war, wie verändert sich sozusagen der Blick aus Brüssel auf Deutschland?
Gut, das ist jetzt eine völlig neue Frage.
Ja,
die stellen Sie mir, die beantworte ich sehr gerne. Es ist sehr Das ist eine gute, große Erfahrung, wenn man nicht in Berlin sitzt und sozusagen Berlin als Mittelpunkt der Welt und nach außen schaut, sondern wenn man mal in Brüssel ist und dann nach Berlin schaut, vor allen Dingen auch mal aus der Sichtweise der anderen 26 Staaten. Und da hat man eben gemerkt, als Olaf Scholz noch Kanzler war, dass die Europäer sagten, was geht da in Deutschland ab? Eigentlich gar nichts. Da ist ein Kanzler, der ist nicht präsent, der interessiert sich nicht für Europa. Und jetzt mit Kanzler Merz alle hinschauen und sagen, so, da ist jetzt jemand, sehr europäisch aktiv, hat als erstes Frankreich, Polen und dann die Ukraine besucht, ist also international unterwegs, spricht auch mit den Briten, die also nicht in der EU sind.
Ist auch interessant, wie die Briten wieder mitmischen, obwohl sie ja sehr deutlich gesagt haben, sie wollen aus diesem Laden raus. Ja,
wobei in militärischen Fragen waren sie immer dabei.
Aber gibt es da so eine heimliche Sehnsucht, wieder zurückzukommen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es in Großbritannien, in den Großstädten nach wie vor gesehen wird, dass es ein Fehler war, aus der EU auszutreten.
Das meine ich doch. Die leiden ja darunter.
Weil sie nicht mehr zum gemeinsamen Markt gehören, weil sie ganz große Nachteile dadurch haben. Das schon, aber das ist kein Thema, soweit ich das mitbekomme, was in England ernsthaft diskutiert wird. Aber die Nähe und die Frage in verteidigungspolitischer Sicht, die ist eindeutig
darüber,
und die ist sehr...
Darüber reden wir gleich, aber Ihr persönlicher Blick auch darauf. Ist Deutschland aus Brüsseler Perspektive besser oder schlechter, als wir es gelegentlich so wahrnehmen?
Die Hoffnung aller 26 Staaten ist, dass Deutschland führt, dass Deutschland als größtes, wohlhabendstes Land im Herzen Europas endlich seiner Rolle gerecht wird. Und ich empfinde das angesichts unserer deutschen Geschichte als großes Kompliment, nämlich dahingehend, dass man sagt, ihr seid das größte, stärkste Land und ihr weist unter anderem die Richtung. Interessant ist, die Dänen haben gestern die Ratspräsidentschaft aufgenommen und haben mehrmals gesagt, wir bauen auf euch, weil auch Dänemark ohne den deutschen Partner, wir sind ja sehr eng mit den Dänen, eben nicht den Erfolg hat. Also, Herr Merz hat die Chance, ist jetzt anders zu machen und die deutsche Rolle in Brüssel durchaus auch wieder ein Format zu geben.
Und die finden es gut, dass wir richtig Schulden machen, ja?
Die sind total überrascht. Ja. Die reiben sich Augen, Ohren und was man sonst noch sich reiben kann.
Waren wir ja auch.
Ja, in der Tat. Also, dass mehr Geld für die Verteidigung in die Hand genommen wird, dem haben sich ja alle Staaten verschrieben. Aber dass die Deutschen über die 500 Milliarden nochmal 500 Milliarden drauflegen und das Framen zum Thema Sicherheit, also 1 Billion, ich meine, das sind eine Menge Nullen. Wobei mir als Politikerin, ich merke immer, man regt sich über 10.000 Euro auf, da kann man noch mithalten. Irgendwann sind die Zahlen so gewaltig, dass Menschen auch abschalten. Das
ist jenseits der Vorstellungskraft.
Aber 1 Billion, ja, alle sind überrascht und wenn ich das sage, geradezu freudig erregt, nach dem Motto, dass diese spießigen Deutschen, die immer auf Schulden geachtet haben und ein hervorragendes Rating an den Finanzmärkten deswegen haben, dass die plötzlich so klotzen, da sagen alle, was geht ab?
Und verändert sich da auch der Blick auf die FDP, auf den Finanzminister?
Das ist gar nicht so komisch, weil natürlich die Frage, die Diskussion, die wir ja über 3 Jahre hatten, denn man muss ja immer wieder auch im Nachhinein sagen, Deutschland macht Schulden. Wir waren ja nie schuldenfrei. Es ging ja immer darum, macht man noch mehr? Und je mehr sie machen, nehmen sie die französischen Kollegen.
Ja, ich werte
da
das
ist
nicht.
Der Schuldenberg also so hoch, dass sie ein schlechtes Rating haben. Wir haben Staaten in Europa, die können auf den Finanzmärkten kein Geld mehr aufnehmen, weil es zu teuer ist. Also, dass Deutschland sehr streng gehaustet hat, fanden einige gut. Andere fanden in der Lage der Sache ist anstrengend.
Mich würde interessieren, Sie jetzt, also als FDP-Mitglied auch, war es im Nachhinein ein Fehler, das Land im Grunde zu führen wie ein Kaninchenzüchterverein?
Nein, es war kein Fehler. Ich glaube, wenn es ein Fehler war, dass man zugelassen hat, dass die Partner immer wieder Wünsche geäußert haben und man dem entgegengestellt hat, dass das so nicht geht. Ich erinnere an Frau Paus, die ja auch mit Zahlen jonglierte, ohne zu wissen, wie viel Nuller sie haben. Und man kein Gegenangebot gemacht hat. Also wenn sie irgendwann in der Defensive sind, sich im Recht fühlen, aber immer Nein sagen, ich glaube, das ist einfach schwierig geworden.
Wie oft telefonieren Sie noch mit Christian Lindner?
Wie oft ich mit ihm telefoniere? Was sind denn das für persönliche Fragen? Wir tauschen uns, jetzt politisch tauschen wir uns überhaupt nicht mehr aus.
Gar nicht mehr?
Nein, weil er ist nicht mehr dabei. Nein, Entschuldigung, wir haben ein neues Team.
Ist er noch Mitglied, FDP-Mitglied?
Also es gibt ja Datenschutz, Herr Lanz. Sind Sie in irgendeiner Partei?
Das tut jetzt hier nichts zur Sache.
Ja, aber ist spannend.
Aber bin ich natürlich nicht.
Okay, gut.
Bevor Sie hier wieder mit Verschwörungstheorien um die Ecke kommen.
Sie sehen ja mal einfach fallen lassen. Also letztendlich ist es doch so. Wir haben ein neues Präsidium gewählt.
Ist er noch in der FDP oder nicht?
Steht, ja, selbstverständlich. Und ich finde übrigens, dass Menschen, die Großes geleistet haben, und das hat Christian Lindner für die Partei, er hat sie 2017, 2021 zweistellig zurückgeführt in den Bundestag. Das gehört auch zur Anständigkeit
dazu. Und hat sie auch wieder rausgeführt jetzt.
Das hat er natürlich nicht alleine. Da gehören eine Menge Leute dazu. Das gibt viele Gründe. Ich glaube, das ist eine eigene Sendung wert. Aber was relevant ist, wir haben Christian Dürr als Vorsitzenden, wir haben Svenja Hahn, übrigens hier aus Hamburg kommt, als Stellvertreterin und andere. Und die werden jetzt, haben diese Aufgabe, jetzt die Partei zurückzuführen. Und ich habe den bescheidenen Auftrag, das zu begleiten.
Darf man eine Bemerkung machen, weil ich will jetzt zu dem Thema Schulden, dass die FDP da eine neue Meinung hat. Das ist interessant, das nehme ich nur zur Kenntnis.
Ja, finde ich auch.
Aber die eigentliche Frage ist eine andere. Wissen Sie, vor Tische, und das, also ich kann mich an die großen Reden unseres heutigen Kanzlers erinnern, dass selbstverständlich wir mal auf die Ausgaben schauen müssen. Und von neuen Schulden, etwa einem Sondervermögen von 500 Milliarden, zweimal 500 Milliarden, wurden nie die Rede.
Eine glatte Lüge.
Ja, das verstört mich auch, aber das ist also eine glatte Lüge gewesen. Ja. Man kann auch sagen, Lügenkanzler, ich sag das auch so, es geht doch nicht, man kann doch nicht die Leute hinter die Fichte führen und sagen, wir machen keine Verschuldung und dann noch mit dem alten Bundestag, mit den Grünen dann übrigens, eine solche Verschuldungseier beschließen. Und ich habe immer gesagt, ja, für Investitionen bin ich sehr dafür. Da müssen wir auch in die Tasche greifen und auch Verschuldung machen. Aber das, was jetzt real passiert und dass es ein Stück weit Willkür ist, und das ist ja im Übrigen genauso mit dem Reisen, die bisher ist Herr Merz durch die Gegend gereist, ist ja schön. Ich will Ergebnisse sehen. Und Ergebnisse gibt es bisher null. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich meine, da wird gesagt, er hat mit Trump eine Dreiviertelstunde geredet. Das war ganz schön gut. 40 Minuten hat er geschwiegen und 5 Minuten hat er gesagt, dass wir stolz sind, dass die Amerikaner uns befreit haben.
Bei
aller Wertschätzung. Ich habe Sie auch wirklich nicht unterbrochen. Lassen Sie mich wirklich nur zu Ende reden.
Ja, okay.
Und der Punkt ist wirklich,
der Punkt ist wirklich
dass vor Tische etwas anderes gesagt worden ist. Und das geht nicht. Und ich möchte gerne, wenn denn die Entscheidungen so getroffen sind, das hat die deutsche Bevölkerung so gewählt, dann ist das so, ich sehe das anders, aber ich möchte jetzt Ergebnisse sehen und bisher sehe ich sie nicht.
Also ich werde Herrn Merz nicht schützen, weil Sie recht haben.
Danke.
Und zwar, er hat so schnell seine Meinung geändert,
allerdings,
dass man sozusagen abends ins Bett ging und am nächsten Morgen war es anders. Und das ist ja nicht das einzige Thema. Und ich darf erinnern, nur der Korrektheit der historischen. Es gab, Sie sagten es gerade, der alte Bundestag ist noch mal zusammengekommen.
Genau.
Und da wurde eben dieses Paket aufgelegt, dem die Freien Demokraten nicht zugestimmt haben. Sie haben einen eigenen Antrag gestellt. Überraschung, Überraschung, wurde abgelehnt.
Wir haben
dass
auch
man
nicht
die Verteidigungsausgaben erhöht. Aber diese Sause mit den Billionen, die hat auch die FDP abgelehnt. Nur damit hier auch die Geschichte...
Hat die Linke übrigens auch aufgelehnt. Da hatten wir offensichtlich ein gleiches Abstimmungsverhalten. Das überrascht mich, aber
gucken
ist die
Sie
Wahrheit.
Mal hier. Das ist, Frau Kadbeck, was ist das? Was hier ist das ein historischer Moment? Ein Schulterschluss zwischen FDP
und Linkspartei?
Nein.
Wenn Christian Lindner gerade zuguckt...
Ich bin für eine Einordnung dessen, was passiert ist. Und Herr Merz, jeden Tag bricht er seine Versprechen. Und zwar mit einem Werf, das einem... nichts mehr einfällt.
Entschuldigung, ganz kurz mal, ich will nur eine Sache noch schnell einwerfen, ist vielleicht ein unwichtiges Detail, aber es ist ja auch dazwischen ein bisschen was passiert. Ne? Also ich meine, da gab es Zelensky im Oval Office, das war sozusagen der Moment, in dem irgendwie klar war, die Sache mit der NATO, mit der Bündnistreue, Artikel 5.
Aber es ist schon deutlich vorher. Wir wissen deutlich vorher.
Aber da wurde es sozusagen vor den Augen der Weltöffentlichkeit noch mal wirklich vollzogen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jemanden, der dann irgendwann dieses Land anführt, dass, also wenn das auf den keinen Eindruck macht, dann würde ich sagen, ist er an der falschen Stelle.
Aber was
ist die Konsequenz daraus?
Das war ja danach. Merz ist angetreten, hat gesagt, er wolle das aus dem laufenden Haushalt finanzieren, ob das realistisch ist oder nicht.
Ja.
Lassen wir mal anders. So, dann hat er das geändert an diesem mit dem alten Bundestag gegen die bekannten Mehrheiten.
Aber da war er ja schon gewählt.
Das mit Zelensky kam ja deutlich später. Aber dass die Amerikaner nicht mehr an unserer Seite 100% sind, ist nicht erst in diesem Moment im Oval Office klar geworden.
Aber da wurde es sozusagen noch mal so klar und deutlich
besonders
und sichtbar, dass man daran nicht mehr vorbeikommt. Und der Tatsache muss man doch Rechnung tragen.
Und das erste Erwachen war sicherlich die Münchner Sicherheitskonferenz und die Rede von J.D. Vance.
Da war das eine und andere.
Der da quasi die deutsch-amerikanische Freundschaft aufgekündigt hat, so nach dem Motto, welche Werte soll ich eigentlich verteidigen, was sollen
nach
meine Wähler
Motto,
dazu sagen?
Mal,
so. Und da und das war ja genau der Januar, wo der Merz aufgewacht ist und wo er dann den Prozess eingeleitet hat. Und
gut, also wie dem auch sei, man kann das interpretieren, wie man will.
Er
hat wirklich 5 Minuten nach der Wahl alles, was er versprochen hat, eingerissen. kann man gute Gründe nennen. Ich finde es unsäglich, aber ich roll mich wieder ein.
Die Entscheidung ist so gefallen. Die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland hat so gewählt. Das ist so. Ich teile das überhaupt nicht. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man vor Tisch etwas anderes erzählt. Aber die spannende Frage ist doch, was wird daraus? Und ich finde es zutiefst problematisch, wenn man jetzt nur noch über das Thema Verteidigung redet. Ich meine, wir haben das Thema Gesundheit. Wir haben das Thema Kinderarmut. All diese Dinge spielen keine Rolle mehr. Da ist immer kein Geld da. Ich habe jetzt gerade, was das Gesundheitsthema, die Kassen betrifft, wurde gesagt, naja, da geben wir mal ein Darlehen aus und dann geben wir das in eine Kommission. Also ich habe ja den neuen Finanzminister danach gefragt. Das kann doch nicht unser Herangehen sein. Im Übrigen ist das ähnlich auch bei der Verteidigung. Ich rede nicht als erstes über Prozente, sondern wenn, muss man über Fähigkeiten reden. Und man kann nicht sagen, warum eigentlich nicht 4,9 oder 5,1?
Aber auch wenn Sie über Fähigkeiten reden, Herr Bartsch, werden Sie zum Ergebnis kommen, das Sie für Geld brauchen, schlicht und ergreifend.
Das ist das Ergebnis, Sie haben recht. Aber das ist dann das Ergebnis. Und nicht als erstes sagen, diese Summen. Ich frage mich im Übrigen, was ist denn mit dem ganzen Geld passiert? Lieber Herr Lanz, also ich war im Bundestag das erste Mal im Haushaltsausschuss, da war der Einzelplan 14, das ist Verteidigung bei 23,9 Milliarden. Im letzten Jahr haben wir 90 Milliarden gemeldet.
Ja, aber warum,
was ist denn?
Warum?
Naja, aber entschuldigen
Sie, weil inzwischen die Ukraine zweimal überfallen worden ist.
Ich stelle nur fest, dass von 2005 bis ins vergangene Jahr dieser Etat gestiegen ist wie kein anderer. Und man muss doch wohl die Frage stellen können, aber Herr Bartsch, was ist denn mit dem Geld geworden?
Ganz kurz, in der Zeit ist auch die Ukraine überfallen worden wie kein anderer. Das muss man auch mal dazu sagen.
Sie können doch das nicht ignorieren, was 2014 passiert ist. Keine Socke hat reagiert. Und was seit 2022 läuft.
2008.
Ja, aber dann müssen Sie doch nicht erstaunt sein, dass die Welt sich verändert hat.
Ich stelle noch mal fest, ich habe jetzt ein anderes Thema angesprochen. Wir hatten 23,9 Milliarden, wir haben jetzt 90 gemeldet. Und wer nicht die Frage stellt, was ist mit dem Geld passiert, sondern nur sagt, ja, die Bundeswehr ist leider blank. Das ist absurd. Aber ich möchte gerne, Sie haben doch auch viel Bundeswehr gesehen. Ich habe doch überhaupt nichts dagegen, dass unsere Armee ordentlich ausgestattet ist. Das war noch nie meine Haltung, dass Sie nicht...
Sie glauben doch nicht, dass eine Armee mit 23 Milliarden gut ausgestattet ist.
Also, entschuldigen Sie, war das Ihr Haushalt oder meiner? Waren Sie da in der Regierung oder ich? Um das mal klar zu sagen.
Also
Sie waren diejenigen, die das entschieden haben. Sie waren in der Regierung und nicht ich. Aber da waren es 23,9, jetzt sind es 90. Erklären Sie mir doch mal, was ist damit passiert, wenn man dann sagt, die Bundeswehr ist blank. Die Bundeswehr ist
tot. Ja gut, ich erkläre
die Bundeswehr ist totgerüstet. Das stimmt doch alles nicht.
Die Bundeswehr ist übrigens wie alle europäischen Armeen. Das ist kein deutsches Phänomen. Nach 1989, wir erinnern uns, die Mauer fiel, Ende des Ost-West-Konfliktes, hat Europa komplett abgebaut in der Annahme, alles gut, alles paletti.
Ende der Geschichte.
So, und das ist eben mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, Annexion der Krim 2014, wurde der Schalter umgelegt. Und es ist im Nachhinein verwerflich, und ich schließe keine Partei aus, dass wir alle 2014 zugeguckt haben, ohne wirkliche Reaktion. Im Gegenteil, die Bundeskanzlerin seinerzeit noch im Tätertüt mit Herrn Putin Geschäfte gemacht. Das war das Vorspiel dessen, was 2022 gab. Und natürlich müssen wir abwehr- und verteidigungsfähig sein. Was glauben Sie denn? Wissen Sie, was abgeht mit Hybridenangriff, Cyberangriff?
Wissen Sie, dass ich kein Wort davon gesagt habe? Ich habe gesagt, dass die Verteidigungsausgaben bei 24 und jetzt bei 90 Milliarden sind. Und wer die Frage nicht stellt in dieser Zeit, was ist mit dem Geld passiert, dann werden wir auch mit den neuen Summen nicht das bewirken, was Sie bewirken wollen. Ich habe da eine andere Sicht, aber sei es jetzt
Herr Bartsch, Sie waren mal ein paar Monate im Verteidigungsausschuss.
Ja, natürlich.
Und deswegen haben Sie diese Vorlagen alle gesehen. Und da haben Sie gesehen, wofür Sie haben fast immer dagegen gestimmt.
Ich wiederhole das.
Aber Sie haben letztendlich gesehen, für was Sie benutzt werden.
Frau Strack-Zimmermann, es geht mir nicht darum, dass ich sage, wir haben eine neue Sicherheitslage. Natürlich haben wir die. Wer das nicht sieht, der ist ja blind. Das weiß ich allein. Da brauche ich auch gar keine Agitation. Aber was ich sagen will, ist, wir können nicht in unserem Land, wie in anderen Ländern, zulassen, dass wir zum Beispiel bei der Schuldenbremse diesen Etat einfach mal rausnehmen und dann bei anderen Themen, wie zum Beispiel, ich habe einige genannt, das Thema Kinderarmut, das Thema Gesundheit. Ich könnte das jetzt aufblättern. Da sagen wir, okay, da ist leider kein Geld da. Und dann wundern wir uns, wenn der Zusammenhalt in unserem Land auseinanderbricht. Ich komme aus einem Bundesland, wo bei der letzten Bundestagswahl bereits die AfD jeden Wahlkreis gewonnen hat.
Welches ist der größte Etat im Haushalt der Bundesrepublik?
Der zweitgrößte ist Verteidigung, wie Sie wissen.
Sagen Sie, wer der größte ist.
Der größte ist Arbeit und Soziales, zu Recht. Da sind die Renten drin, das ist auch gut so.
Nein, ich wollte es nur sagen. Herr
Arbeit und
Soziales
auch drin. Das machen Sie doch gerade, dass Sie jetzt, Sie sagen, das geht auf die Mühlen der AfD und Sie spielen jetzt die notwendige Erhöhung des Verteidigungsetats gegen das Soziale aus. Das ist nicht besonders schlau, das zu tun. Und es ist ja auch nicht so, dass kein Geld für das Soziale da wäre. Also 180 Milliarden fließen jährlich in die Rente, in das Bürgergeld. Und es ist auch gut, dass wir einen soliden Sozialstaat haben. Und Sie haben recht, ja, es gibt Probleme bei der Krankenkasse, bei der Pflege, wie das künftig finanziert werden soll. Nichtsdestotrotz ist die Notwendigkeit da, diesen Verteidigungsetat zu erhöhen. Und deshalb hat es ja diese Lockerung der Schuldenbremse außerhalb des normalen Haushalts gegeben. Und mit dem normalen Haushalt muss man seine Hausaufgaben machen und seine Probleme lösen. Und nur so kann es funktionieren. Das, was da an Internationalem auf uns zukommt, das ist etwas, was wir nicht so bestimmen und steuern können, wie dass wir unseren Haushalt natürlich in Ordnung bringen können.
Frau Kratzek, ganz kurz, Sie haben gestern Angela Merkel interviewt, die von Friedenstüchtigkeit gesprochen hat. Wie schaut die denn da drauf?
Ja, die hat das Wort Friedenstüchtigkeit genutzt, ohne es selber verbal direkt gegen Kriegstüchtigkeit zu setzen. Aber sie hat es gemeint. Sie hat gesagt, man muss natürlich immer weiter sprechen, aber aus einer Position der Stärke heraus. Und Frieden kann man nur schaffen, wenn man selber eben stark abwehrbereit ist. Das ist jetzt in meinen Worten wiedergegeben, aber das war ihre Botschaft. Nichtsdestotrotz hat sie gesagt, man muss immer weiter sprechen, auch an jeder Stelle, weil sie sagt, Frieden kann am Ende nur mit Verhandlungen zustande kommen, aber aus einer Position der Stärke heraus. Also mit einer starken Bundeswehr. Und dann hat sie auch noch mal darauf hingewiesen, dass die CDU damals in der Großen Koalition, also Schwarz-Rot, bevor die Ampel kam, immer bewaffnete Drohnen anschaffen wollte. Das ist ja damals von der SPD verhindert worden.
Da ging es um was? Um 9 Drohnen? Was
10.
Waren 10.
Das ist wirklich
wie lange haben wir darüber gestritten?
Ja. 10 Jahre.
Zehn Jahre, ne?
Und sowas, wenn Sie jetzt fragen, wo geht das Geld hin in solche Waffen, die wirklich dringend gebraucht werden,
10
abwehrbereit zu sein, da geht zum Beispiel jetzt das Geld hin.
Putin setzt davon 4.000 im Monat in der Ukraine aus.
Das Drohnenthema können wir gerne auch behandeln. Aber ich will nur mal eins festhalten. Und da werden Sie mir sofort zustimmen. Wenn man sich die Beschaffungsvorhaben, natürlich soll sie nervös machen, aber wenn sich die Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr der letzten Jahrzehnte anschauen, da gibt es so viele schlimme Dinge. Wenn wir über Koblenz jetzt eine Diskussion führen würden, das Amt für Beschaffung, da gibt es so viele Defizite. Es sind Milliarden versenkt worden. Das ist das Problem. Und wir müssen, bevor wir, ich sage nochmal, eine neue Sicherheitslage, unbestritten, angemessene Ausstattung der Bundeswehr, auch unbestritten.
Was wäre das denn? Grundgesetzlicher
Auftrag erfüllt. Ja, zum Beispiel eben nicht, dass wir solche Projekte wie Afghanistan oder Mali machen. Oh, wo wir Milliarden...
Ja, entschuldigen Sie. Whataboutism.
Aber, liebe Frau Schreck-Zimmermann, vor 10 Jahren, in dieser Sendung gesagt hätte, Deutschland wird am Hindukutsch verteidigt, das teile ich nicht. Da wäre ich gelyncht worden. Das ist die Wahrheit im Bundestag gewesen.
Schauen Sie sich die Bilder an.
Ich war in der Ukraine.
Ja, dann reden Sie nicht über Mali.
Entschuldigen Sie, jetzt war die Finanzierung der Bundeswehr. Wir können gerne über die Ukraine reden. Ich finde furchtbar, was da passiert.
Ja, das sollten wir auch. Denn da passiert jeden Tag Hunderte von Einschlägen. Von morgens bis abends.
Völlig
Und Sie kommen mir hier mit Mali.
Ja, entschuldige, wir waren bei der Bundeswehr. Ja, da sind wir wie die begossenen Schuhe gegangen.
Schauen Sie, aber jetzt lenken Sie doch nicht ab.
Ich lenke nicht ab.
Das ist 2000 Kilometer von mir.
Ja, das weiß ich.
Nicht mal 1500.
Ich war da, ich habe mit Leuten geredet, die betroffen sind. Ich finde das ganz furchtbar. Und dass Putin ein Aggressor ist und dass wir da in der Einschätzung dieses Angriffs...
Nein, aber Herr Barley, beantworten Sie doch einmal die Frage, was wir dagegen tun.
Was wir dagegen tun?
Ja.
Also ich will Ihnen mal eins sagen. Als ich in der Ukraine war, um nur dieses Beispiel zu sagen, wissen Sie, was wir mit hatten? Umfangreiches medizinisches Gerät, was die Ukrainer nicht nur mit Kusshand genommen haben, was ihnen fehlte. Und wir konzentrieren uns nur auf das Militärische. Ich habe noch nie gesagt, wissen Sie, das kann man nachlesen, als ich in Kiew war, als ich in Kharkiv war, habe ich gesagt, wenn man die Drohnen und die Raketen sieht, dann ist man sehr froh, dass es ein Abwehrsystem gibt. Das war in meiner Partei durchaus umstritten. Und das fanden auch nicht alle gut. Aber der Meinung bin ich. Und ich bin im Übrigen der Auffassung, da bin ich d'accord mit Frau Merkel, dieser Krieg muss diplomatisch beendet werden. Wie denn sonst?
Sie haben den zweiten Satz vergessen. Aus der Stärke heraus,
Gott sei Dank wird auch miteinander geredet. Das ist ja das Gute. Das Gute wird, dass miteinander geredet wird, auch die Ukraine und Russland. Es gibt Gefangenenaustausch. Es gibt Dinge, die nicht angegriffen werden, ganz nebenbei.
Was denn?
Auch, ja, soll ich Ihnen mal sagen, dass die Ukraine einmal bei der Kertschbrücke was gesagt hat? Da gab es aber eine heftige Intervention aus den Vereinigten Staaten. Warum wird zum Beispiel die Eisenbahnlinie nach Kiew und von Kiew nach Kharkiv, Gott sei Dank, nicht angegriffen? Da gibt es ja Gründe für. Also ich habe überhaupt kein Vertun, was die Einschätzung Putins betrifft.
Es gibt
und diesen
ein objektives Lagebild in der Ukraine. Das ist objektiv.
Ja, wissen Sie, im Gegensatz zu Ihnen sehe ich das jetzt immer noch im Bundestag, weil ich bin in dem Vertrauensgremium, wo das sehr detailliert dargestellt wird.
Wo Ihre Kollegin nicht reingewählt worden ist.
Ich bin da alleine reingewählt worden.
Ja, Sie sind darüber. Ja, so, umso mehr wissen Sie, dass Sie daraus nicht plaudern sollten. Schon gar nicht im Fernsehen.
Wie Sie hören.
Es geht darum, dass es um einen Krieg in Europa geht.
Hat er ja nicht gemacht.
Der unmittelbar uns alle in Europa berührt. Und wenn heute 27 Armeen mehr Geld in die Hand nehmen, um verteidigungsfähig zu werden, können Sie das nicht abtun. Ihre finnische Parteifreundin der Linken ist völlig d'accord im Ausschuss, weil sie sagt, wir haben in Finnland 1550 Kilometer Grenze nach Russland. Da werden sogar wieder Minen gelegt, was sich überhaupt keiner mehr vorstellen konnte. Die ist glasklar. Die war für den Eintritt Finnlands in die NATO. Die sagt, wir müssen uns verteidigen. Wir können eine solche Grenze nicht mehr schützen. Ich empfehle Ihnen dringend den Austausch der linken Freunde von Ihnen aus den Ländern, die eine russische Grenze haben und die in der Sowjetunion sozialisiert worden sind.
Wo habe ich dem widersprochen? Ich habe auch sowohl bei den Finnen
als auch
bei den Schweden...
Sie haben widersprochen, weil Sie es wahrscheinlich nicht wussten, dass die Linken in Finnland völlig anders drauf sind.
Erstens weiß ich das, Sie haben sogar zugestimmt und ich kenne das sehr genau. Ich kenne auch die Personen viel besser vermutlich als Sie, aber darum geht es doch gar nicht. Ich habe nicht mal widersprochen, dass es einen Angriffskrieg geht und dass man dagegen etwas tun muss. Ich habe allerdings gesagt, und dabei bleibe ich, dass es eine diplomatische Lösung am Ende geben muss. Und das ist völlig unbestritten für mich.
Und wir müssen die
möglichst schnell hinbekommen, weil ich sage Ihnen, die Armutsquote in der Ukraine, um nur diesen Punkt zu sagen, ist bei 35%. Jeden Tag sterben dort Kinder durch russische Drohnen und andere. Das ist furchtbar, das ist eine Katastrophe.
Das
hat auch was Zynisches.
Abgewehrt werden. Wenn wir uns mehr engagieren, kann genau so ein Szenario abgewehrt werden.
Erklären Sie mir dann noch, warum im letzten Jahr Russland, obwohl wir ja mehr getan haben, Russland im letzten Jahr 4000 Quadratkilometer dazu gewonnen hat an Territorium. Warum es jetzt so ist, dass die ukrainische Armee ein Durchschnittsalter von fast 50 Jahren hat. Wir müssen noch mal die Frage, wir können noch mal über die Taurus-Debatte reden. Sie waren eine große Verfechterin.
Bin ich immer noch.
Der Kanzler hat doch auch gesagt, er liefert die sofort innerhalb von 48 Stunden.
In der Tat hat er direkt wieder eingerollt. Und? Aber lassen Sie uns mal beim Thema bleiben, was gerade in der Ukraine passiert.
Ja,
und zwar jeden Tag und mehr denn je.
Furchtbar.
Weil das eine Lage ist, weil die Ukraine, und sie ist enorm innovativ. Es wird inzwischen sehr viel auch hergestellt in der Ukraine um Lieferwege. Mhm. Die Ukraine hat im letzten Jahr 1 Million Drohnen hergestellt, um sich zu verteidigen. Und trotzdem reicht es nicht, weil die Ukraine unsere Unterstützung braucht. Und ich finde, darüber kann man diskutieren, das können Sie anders sehen. Aber tun Sie mir den Gefallen, hören Sie auf, das Elend und den Angriff Russlands zu relativieren.
Aber Frau Schwarz-Zimmermann, ich habe zu keinem Zeitpunkt den Angriff relativiert. Ich finde furchtbar, was da passiert.
Deutsche Städte so nicht aussehen, müssen wir verteidigungsfähig sein.
War ich mehrfach da, habe dort Dinge mitgebracht, habe auch heute Kontakt mit der Ukraine. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sage, wir müssen mehr liefern, schwere Waffen. Das ist nicht meine Haltung. Das ist der Unterschied.
Herr Bartsch, es ist vielleicht interessant, an dem Punkt mal auf zwei Dinge zu gucken. Es gibt zwei Karten. Vielleicht können die Kollegen aus der Regie das mal einspielen. Eine bezieht sich auf 2022, die Situation 22. Und daneben die Situation 23, Entschuldigung, und daneben die Situation aktuell. Also wir reden 2 Jahre ist die Differenz. Sie sehen, da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Das ist deswegen so passiert, weil die Ukraine in die Lage versetzt worden ist, sich zu wehren, oder nicht?
Also ich kann das gerne wiederholen. Russland hat 4000 Quadratkilometer mehr.
Wir reden über das größte Flächenland Europas.
Ja, 20% der Ukraine sind besetzt von Russland.
Genau. Und
alles
wenn
schlimm.
Und wenn wir keine Unterstützung liefern, auch mit Waffen, dann wären es 100%. Sind wir uns da einig?
Vielleicht darf man hinzu.
Ganz kurz, wie viele sind es da?
Wenn die Ukraine keinerlei Unterstützung hätte, hätten wir eine andere Situation. Und vermutlich militärisch hat ja... Es gab ja Gründe. Ich habe mir auch das angeguckt, im Übrigen auch aus einer militärischen Sicht.
Das ist eine ganz simple Sache.
Russland, wissen Sie, Russland ist doch gescheitert.
Was wäre denn dann mit dieser Karte rechts? Dann wäre die schon 23.
Sie wäre komplett rot und die Russen ständen an der polnischen Grenze. Das ist die Realität, und zwar im Westen.
Nur darauf will ich hinaus. Und um nochmal, Herr Bartsch, ganz kurz, Sie dürfen sofort.
Ja.
Und, ich will nur, vielleicht können wir das auch nochmal kurz einspielen. Putin, der in Petersburg, glaube ich, beim Petersburger Dialog, Wirtschaftsforum noch mal klargemacht hat, wie er die Sache sieht. Vielleicht können wir darauf noch mal eine Antwort kriegen, was das dann heißt.
Wir streben nicht die Kapitulation der Ukraine an. Wir bestehen darauf, dass sie die Realitäten, die sich vor Ort ergeben haben, anerkennt. Wie ich schon oft gesagt habe, halte ich die Russen und die Ukrainer für ein und dasselbe Volk. In diesem Sinne gehört eigentlich die ganze Ukraine uns. Wissen Sie, bei uns gibt es so ein altes, nun, es ist kein Sprichwort oder Gleichnis, sondern eine alte Regel. Wo ein russischer Soldat seinen Fuß hinsetzt, das gehört uns.
Und in diesem Kontext hat die Ukraine darum gebeten, in die NATO aufgenommen zu werden. Und die Franzosen und die Deutschen haben es verhindert. 2008 und 6 Jahre später kam der erste Angriff.
Tun Sie so, als wenn ich das verhindert habe.
Nein, also ich will das nur mal einordnen.
Ich teile null von dem, was Putin gesagt hat, um es klar zu sagen. Null. Ohne Einschränkung. Das kann nicht sein. Weil wenn ich das richtig weiß, waren auch schon russische Soldatenstiefel in Berlin. Also wenn ich mich dunkel erinnere. Also ich sehe das jeden Tag im Reichstag, die Inschriften. Ja. Das war schon. Und dann müsste das
Großteil
ja gelten.
Großteil davon waren ukrainische Soldaten.
Auch ukrainische Soldaten im Übrigen.
Aber
ja,
das war nicht das Russland Putins. Darüber sind wir uns auch einig. Nicht, ne?
Nein, das war nicht, das habe ich auch gar nicht gesagt. Wir reden hier schon über eine andere Macht. Lieber Herr Lanz, wollen Sie mir unterstellen, dass ich eine Sympathie dafür habe?
Ich finde null Sympathie.
Welchen Vergleich finden Sie schwierig?
Den historischen Vergleich, den Sie gerade gemacht haben.
Ich habe nicht einen Vergleich gesagt. Lieber Herr Lanz, ich will das einmal klar sagen. Ja. Ich habe gesagt, wenn das gelten würde, dann würde es auch stimmen, dass ein russischer Soldat schon in Berlin war. Und war es auch?
Waren Sie auch.
Ja. Dann wäre das ja heute auch russisch. Deswegen, ich teile null davon. Das will ich noch mal wiederholen.
Ja, das war so wichtig,
ich teile null davon.
Zone seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Also das hat dann schon erstmal gegolten. Und natürlich sind die russischen Soldaten damals da geblieben, wie wir aus Schulbüchern Geschichte alle wissen. Und dann ist die Mauer gefallen und dann gab es das 2+4-Abkommen und dann sind die russischen Soldaten halt irgendwann abgezogen. Aber dass auch damals dieser historische Spruch erstmal erfüllt worden ist, ja.
Ja, das habe ich nur beschrieben, weiter nichts. Ich habe doch nicht gesagt, dass da irgendwas dran falsch ist. Ich teile davon nichts.
Doch, natürlich.
Ich finde es völlig falsch.
Okay, Benjamin Hilgenstock ist bei uns, der einer der Experten ist, wenn es um die Frage der Sanktionen geht. Und das ist insofern sozusagen gedanklich eine interessante Wendung, die die Sendung jetzt nehmen könnte, als nach einem Gespräch mit Ihnen, Herr Hilgenstock, klar wird. Da ist schon auch viel Doppelbödigkeit, viel Scheinheiligkeit, viel Verlogenheit im Spiel. Und alle die, die sozusagen beklagen, dass den armen Ukrainern nicht richtig geholfen wird und dass Putin unglaublich aggressiv auf die Ukraine losgeht, müssen sich nach einem Gespräch mit Ihnen die Frage gefallen lassen, wie es eigentlich sein kann, dass dieselben Leute, die das so wortreich beklagen, in Wahrheit mit ihrer Wirtschaftspolitik diesen Krieg von Putin ganz unmittelbar, viel direkter, als ich das jemals für möglich gehalten hätte, finanzieren. Kann man das so sagen?
Das kann man sicherlich so sagen. Erstmal freue ich mich, dass ich diese Diskussion so ein Stück weit von der Seitenlinie zuschauen konnte. Was ich hinzufügen möchte, ist, dass ich glaube, aus der ukrainischen Perspektive die Debatte, die wir hier in Deutschland führen und in anderen europäischen Ländern auch, ein Stück weit bizarrer aussieht. Es geht gar nicht darum, dass Diplomatie keine Rolle spielen sollte. Die meisten Kriege enden in Verhandlungslösungen. Das wird auch in diesem Krieg so sein. Die Sache ist eben aber, dass dass man in der gegenwärtigen Situation schlicht und einfach keinen Partner für solche Verhandlungen hat. Wladimir Putin hat eine Gruppe von, sagen wir mal freundlich, Witzfiguren in die Türkei geschickt zu den Verhandlungen vor einigen Wochen. Er hat die dorthin
geschickt. Die er selber vorgeschlagen hat übrigens.
Richtig, er hat die dorthin geschickt mit grotesken Maximalforderungen zum Thema Gebietsabtretungen, zur Entmilitarisierung der Ukraine, zu Russisch als Amtssprache in der Ukraine. Und gleichzeitig überzieht er die Ukraine jeden Tag und jede Nacht mit brutalen Luftangriffen. Insofern ist halt so ein Stück weit die Frage, warum dieses jetzt der Zeitpunkt sein sollte, um in irgendeiner Weise über Diplomatie mit Russland zu sprechen.
Genau. Und es geht um die Frage, ob man auf diesen Mann, auf diesen aggressiven Staatsapparat, auf diese Kriegsmaschinerie auch anders einwirken könnte. Und da hat Herr Bartsch ja einen Punkt. Ich sage das auch immer wieder in der Sendung. Jeder, der angesichts dieser Waffenkonzentration inmitten von Europa nachts schlecht schläft, kann ich gut verstehen. Weil wir ja häufig in der Geschichte schon die Situation hatten, dass wir irgendwann mal in die Mündung genau der Knarren geguckt haben, die wir vorher selber geliefert haben. Das war in Afghanistan so, das war in vielen Orten so. Insofern, wir wissen nicht wirklich, was passiert. Und es ist kein Moment sozusagen für Überheblichkeit und für Alleswisserei. Aber wirtschaftlich, ja. Wir schnüren jetzt gerade das 18. Sanktionspaket. Täuscht der Eindruck oder ist das alles ziemlich erfolglos?
Nein, das würde ich so auf keinen Fall sagen. Sanktionen haben deutliche Wirkung auf Russland gezeigt. Die russische Wirtschaft befindet sich in keiner einfachen Situation. Das ist zu einem nicht unerheblichen Teil auf unsere Sanktionen zurückzuführen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir noch nicht genug getan haben. Und um das mal in Verbindung zu bringen mit der Frage der Militärunterstützung, wenn wir keine effektiven Sanktionen durchsetzen im Hinblick auf Russland, effektivere Sanktionen, als es jetzt schon der Fall ist, dann wird es sehr schwer, der Ukraine so viel Geld und so viele Waffen zur Verfügung zu stellen, um sich zu verteidigen gegen ein Russland, das unbegrenzte Möglichkeiten hat, weiter aufzurüsten und diesen Krieg weiterzutreiben.
Die spannende Frage ist ja, warum sind die dazu in der Lage? Ich habe vorhin diese Wahnsinnszahl zitiert. Mir war nicht klar, weil auch die Einlassungen, die man immer so hört, die klingen völlig anders. Die klingen immer so wie, wir sind längst los vom russischen Öl, vom russischen Gas, wir kaufen bei denen gar nichts mehr, die sind raus, wir machen mit ihnen keine Geschäfte mehr. Und dann lese ich diese atemberaubende Zahl, 37 Milliarden Flüssiggas. Seit 2022 haben wir den abgekauft. Das ist Gas, das auch durch deutsche Pipelines fließt, das am Ende auch in deutschen Haushalten ankommt. Wie kann das sein?
Das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt schlicht und einfach in Europa keinen politischen Konsens für weitergehende Sanktionen im Energiebereich. Dementsprechend kaufen bestimmte europäische Länder weiterhin russisches Öl via Pipeline, russisches Gas via Pipeline und eben steigende Mengen an russischem Flüssiggas.
Auf Schiffen dann.
Richtig. Es gehört aber auch dazu, dann ehrlich zu sagen, dass das manche Länder sind in Europa, die das weitertreiben. Was das Pipeline-Gas und Pipeline-Öl betrifft, sind im Grunde zwei noch übrig, nämlich Ungarn und die Slowakei. Sie haben recht, beim Flüssiggas ist ein bisschen anders. Das landet in erster Linie in Frankreich, Spanien, Belgien und den Niederlanden.
Aber wie muss ich mir das vorstellen?
Aber danach dann eben auch hier.
Genau. Machen Sie es einmal konkret, das wirklich interessieren. Das heißt, da landen jeden Tag Schiffe an, hier in Europa, an europäischen Häfen und löschen Flüssiggas aus Russland.
Richtig, weil es, was russisches Gas betrifft, so gut wie keine Sanktionen gibt.
Warum nicht?
Weil in der EU Sanktionen, zumindest wenn sie im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik implementiert werden, es einen einstimmigen Beschluss erfordert. Und den kann es im Bereich der Energie schwerlich nur geben. Sie haben vorhin das 18. Paket angesprochen und dass das im Moment so ein Stück weit auf Eis liegt. Das hat mit Herrn Fico zu tun.
Und
eigentlich, ja, und eigentlich gar nichts mit diesem Paket oder dem, was da drin steht, sondern eher um die Repower EU. EU-Agenda, diesen Plan, eben russische fossile Brennstoffe komplett aus Europa zu entfernen. Mhm. Das soll mit qualifizierten Mehrheiten entschieden werden. Das ist der Plan der EU zumindest. Damit kann Herr Fico das nicht verhindern. Und dementsprechend hat er sich einen anderen Punkt, wunden Punkt gesucht, wo er Druck auf die EU ausüben kann. Und das ist eben jetzt die Verabschiedung des 18. Sanktionspakets.
Ich habe das in Griechenland erlebt und habe da den deutschen Botschafter gefragt. Da sind Schiffe gekommen und Öl ist auf dem Mittelmeer auf griechische Tanker gebracht worden. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein, wo wir doch die Sanktionspakete
haben. Also russisches Öl.
Russisches Öl. Ja. Und der Botschafter hat mir gesagt, das ist nicht in den Sanktionspaketen enthalten. Das ist leider zulässig. Das war seine Eure. Ist das so korrekt? Also ich meine, ich war einigermaßen platt, als ich das gesehen habe. Aber das war die Wahrheit. Griechische Räder haben das übernommen und haben es weiter transportiert.
Wie läuft dieses Geschäft?
Also ein Stück weit ist das genauso gewünscht, muss ich Ihnen sagen. Wir haben uns als Sanktionskoalition 2022 entschieden, nicht russische Exportmengen von Öl zu sanktionieren im Rahmen irgendeines Embargos, wie auch immer man das dann durchsetzt, sondern wir haben uns entschieden, diesen Ölpreisdeckel zu implementieren. Der funktioniert folgendermaßen: solange russisches Öl unter der Beteiligung von Dienstleistern aus G7-Staaten transportiert wird, eben zum Beispiel griechische Schiffe, Schiffe griechischer Reeder, dann fällt dieses Öl unter den Ölpreisdeckel und muss zu einem bestimmten Preis verkauft werden. Der wurde dann gesetzt bei $60 pro Fass. So, damit dieser Preisdeckel Anwendung findet, möchten wir, dass G7-Akteure in diesem Geschäft weiterhin aktiv sind. Sonst findet er keine Anwendung und Russland kann sein Öl zu jedem Preis verkaufen, dass es auf dem Markt realisieren kann. Eine andere Frage wäre jetzt, ob der Preisdeckel funktioniert oder zu irgendeinem Zeitpunkt mal funktioniert hat. Aber dass russisches Öl weiter auf Schiffen mit Verbindungen in G7-Staaten, auch EU-Mitgliedstaaten transportiert wird, ist im gegenwärtigen System so gewollt.
Also nochmal, es gibt eine ganze Flotte, ne, wenn man sich damit mal beschäftigt, von diesen LNG Frachtern. Das sind weniger als beim Öl. Wir reden jetzt hier nicht über diese Schattenflotte. Richtig. Ne? Die Schattenflotte ist noch mal was anderes. Die muss man davon unterscheiden. Können Sie das einmal kurz erklären?
Die Schattenflotte ist Russlands Versuch, diesen Ölpreisdeckel zu umgehen. Mhm. Einfach indem es eine Flotte von Schiffen angekauft hat und operiert, die eben keine Verbindungen zu G7-Staaten hat. Und entsprechend findet der Preisdeckel keine Anwendung. Und Russland kann für das Öl realisieren, was auch immer.
Die Fahnen wurde sanktioniert jetzt allerdings, weil die Hälfte der Schiffe drohen abzusaufen.
Die Schiffe sind problematisch in vielerlei Hinsicht.
Weil sie morsch sind, weil sie kaputt sind.
Ja, und das hat auch schon einige Zwischenfälle gegeben, unter anderem in der Ostsee, in deutschen oder nahe deutschen Gewässern. Die EU und andere Staaten haben Schattenflottentanker sanktioniert. Das Problem ist die Durchsetzung dieser Maßnahmen. Diese Schiffe laufen sowieso keine EU-Häfen an. Sie dürfen aufgrund des Embargos ja kein Öl von Russland in die EU liefern. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie bekommt man es hin, dass diese Schiffe auf ihrem Weg von Russland nach Indien zum Beispiel es nicht mehr schaffen, in Betrieb zu bleiben. Das ist eine Frage der Durchsetzung unserer Sanktionen im Hinblick auf die Schattenflotte und kein ganz einfaches Thema.
Aber die NATO ist an der Stelle, ohne Sie unterbrechen zu wollen, jetzt zum ersten Mal sehr erfolgreich, auch mit Unterwasserdrohnen aktiv gegenüber diesen Schiffen.
Wir versuchen zumindest jetzt genau zu überwachen, was diese Schiffe treiben. Es gab ja auch diverse Zwischenfälle mit Unterseekabeln, auch in Verbindung mit dieser Schattenflotte. Diese Schiffe zu stoppen ist aber nicht so ganz einfach. Nach internationalem Seerecht genießen die sehr weitgehende Rechte und eine Gefährdung unserer Umwelt oder eine potenzielle Umgehung von Sanktionen reicht schlicht und einfach nicht aus, um die Schiffe anzuhalten. Das haben verschiedenste Regierungen im Ostseeraum auch selbst schon so festgestellt. Und wir haben auch neulich gesehen, dass beim Versuch der estnischen Küstenwache, ein solches Schiff zu inspizieren, dann Russland eben Kampfjets geschickt hat. Insofern, das verdeutlicht, glaube ich, wie kritisch Russland diese Schattenflotte ansieht.
Es wird immer dann spannend, wenn man wirklich in die Details reingeht. Da gibt es eine Firma, Novatec, heißen die. Von der wissen Sie hundertprozentig sehr viel mehr als ich. Kein vom russischen Staat kontrollierter Konzern sozusagen, aber gehört einem putinahen Oligarchen. Er selbst hat sich in den letzten Jahren offenbar immer wieder darum bemüht, die Terminals auch weiter auszubauen. Lebensgefährte von Putins Tochter leitet offenbar eine Abteilung dort in diesem Konzern. weshalb die USA, Kanada, Großbritannien und auch Australien längst gehandelt haben und haben diese Firma unter Sanktionen gestellt, samt der kompletten Führungsriege um Mikkelson, glaube ich, heißt der Mann. Ist das der, den wir hier sehen im Bild?
Möglicherweise. Ich denke schon, ja.
Das ist der Chef. Die haben gehandelt.
Ja.
Die haben gesagt, die sind alle sanktioniert.
Ja.
In der EU nicht.
Ja, das ist aber relativ einfach. Wenn man als USA, Kanada oder andere Länder selber kein LNG russisches hat. Flüssiggas einführt, dann kann ich diese Firma auch sanktionieren. Ganz klar ist, dass Russland nach dem Verlust des europäischen Marktes für sein Pipeline-Gas ganz eindeutig auf Flüssiggas setzt. Mhm. Das ist die Zukunft, das sagen die russischen Firmen und die russische Führung auch selber, das ist die Zukunft des russischen Energiesektors. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum wir in Europa weiterhin russisches Flüssiggas kaufen. Ja. Richtig.
Nur mal den Zusammenhang einmal klar zu machen, ich glaube, Kollegen von Ihnen, finnischer Think Tank, die haben das einmal genau beschrieben, die sagen, dieses Novatec-Gas wird an EU-Unternehmen verkauft, die Gewinne werden mit ungefähr 34-35% besteuert, die Hälfte davon fließt direkt in den Staatshaushalt und der wiederum wird direkt sozusagen den Einnahmen zur Kriegsfinanzierung zugerechnet. Das heißt, wir finanzieren wirklich ganz unmittelbar, ganz direkt diesen Krieg in der Ukraine.
Das tun wir, ja. Und etwa 30% oder so des russischen Haushalts.
Und dann verstehe ich Bartsch, wenn er sagt, und dann liefern wir oder fordern wir im selben Atemzug noch mehr Waffen, noch mehr Waffen, noch mehr Waffen, um Waffen zu besiegen, zu schlagen, die wir selber finanzieren. Das ist schon ein bisschen krank.
Natürlich, mit jedem Euro, den wir Putin in irgendeiner Weise zur Verfügung stellen, steigen die Kosten für uns. Es ist jetzt schon klar, dass die bisher zur Verfügung gestellte oder zugesagte Finanz- und Militärhilfe für die Ukraine beileibe nicht ausreichen wird, wenn dieser Krieg nächstes Jahr unvermindert weitergeht. Und entsprechend gibt es jetzt schon Diskussionen in Brüssel und in europäischen Hauptstädten über weitere Unterstützungspakete. Das hat natürlich damit zu tun, dass es uns noch nicht gelungen ist, den Druck auf Putin, auf das russische Regime so zu erhöhen, dass es tatsächlich keine Wahl hat, als diesen Krieg zu beenden.
Wie getroffen ist die russische Wirtschaft? Ich lese immer wieder, die haben da richtig was angefacht sozusagen mit diesem vielen Geld, haben komplett umgestellt auf Kriegswirtschaft und dann wächst das auch erstmal. Aber wenn man sich diese Grafik mal anschaut, dann sieht man, das flacht ab. Und ich habe da auf dem Petersburger Forum jetzt auch Russen gehört, die erstaunlich offen gesagt haben, Freunde, das geht nicht mehr lange gut.
Also dieses Wirtschaftsmodell mit sehr hohen Kriegsausgaben, auch mit einer großen Menge von Krediten von russischen Banken an den Privatsektor, auch an den Militärsektor, diese Wirtschaft künstlich am Laufen zu halten, trotz der Sanktionen, das ist das, was Sie da 2023/24 sehen. Dieses Wirtschaftsmodell,
genau, richtig, da geht's richtig nach oben.
Richtig. Dieses Wirtschaftsmodell kommt jetzt so ein bisschen an seine Grenze und wie Sie sagen, wissen die Russen das auch sehr genau und sagen es auch relativ offen.
Ja, ich fand das
Man muss aber unterscheiden zwischen, sagen wir mal, wirtschaftlichen Problemen und gewissen Schmerzen, die es verursacht, und der grundsätzlichen Fähigkeit, diesen Krieg weiter fortzusetzen. Und selbst wenn die russische Wirtschaft stagniert, selbst wenn sie in eine Rezession rutscht, der Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal gefallen im Vergleich zum letzten Quartal 2024, zum ersten Mal seit dem zweiten Quartal 2022. Das heißt noch lange nicht, dass Russland dann nicht mehr in der Lage ist, diesen Krieg fortzusetzen. Es wird alles schmerzhafter, es wird Nebeneffekte haben, es wird höhere Inflation geben und so weiter und so fort. Aber die grundsätzliche Fähigkeit, den Krieg weiter fortzusetzen, ist damit noch nicht untergraben.
Ich hatte neulich mit Anton Hofreiter, und ich bin mir sicher, Frau Strack-Zimmermann kennt die Thematik auch sehr genau, ein interessantes Gespräch, der darauf hinwies, dass diese vielen Drohnen, ich habe es vorhin zitiert, ungefähr 4.000, 5.000 Drohnen, und die wollen hochgehen auf 10.000 im Monat.
Nichts mehr kosten.
Dass die A nichts mehr kosten, aber dass die B, und das ist das, was einen dann umhaut, wenn man das so hört, sagte, keine einzige dieser Drohnen würde fliegen ohne mindestens 3 bis 4 westliche Teile. Da reden wir über Prozessoren, über Chips, über alles Mögliche. Also im Sinne von, die würde gar nicht fliegen. Dann sagte ich, na gut, die können das doch selber herstellen, kann man auch nachbauen. Meinte, nein. Kann man nicht. Das sind westliche Prozessoren, die dort einsetzen, Chips. Und ohne die fliegen diese Dinger gar nicht. Alles sanktioniert. Warum fliegen die trotzdem?
Letztlich, weil Russland und Menschen in der ganzen Welt, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen wollen, ein komplexes Netzwerk aufgebaut haben, um hier Sanktionen zu umgehen, konkret Exportkontrollen zu umgehen. Letztlich ist der Verkäufer an Russland in den meisten Fällen irgendeine etwas obskure Firma, meistens in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, teilweise auch in zentralasiatischen Ländern, die auf verschlungenen Wegen bestimmte kriegswichtige Güter einführt, auch aus deutscher, auch aus europäischer Produktion und sie dann mit sehr, sehr hohem Aufschlag nach Russland weiterverkauft.
In der Menge?
Ja, in der Menge. Wir sehen das eigentlich schon seit mehr als 3 Jahren. Und natürlich, wie Sie angesprochen haben, finden die ukrainischen Behörden auch in russischem Kriegsgerät immer noch sehr, sehr große Mengen an westlichen Bauteilen.
Sie fangen ja sehr viel Drohnen ab, russische Drohnen.
Ja,
dann
die
zerlegen
runter.
Die, auch um technologisch zu schauen, was kommt da und wie kann man der Technik wiederum begegnen. Und da wird das ganz offensichtlich, dass man sogar das runterbrechen kann.
Man kann das nicht sein, das, was eben geschildert worden ist. Das ist eine ganz sachliche Schilderung gewesen. Kann das sein, dass es vielleicht im Widerspruch steht zu der These, die wir bei uns immer hören, wir müssen nur mehr liefern, schneller liefern und so weiter. Ich glaube, dass wir uns auf einem Widerspruchfeld bewegen und wir müssen uns ehrlich machen. Das gehört mit dazu. Entweder oder. Und wir sind genau
also
dazwischen.
Die Konsistenz
und es ist ja leider so, dass Geld verdient wird auch von anderen an beiden. Das ist das Schlimme. Das habe ich in einem Land, das dem früher mal kam, extrem kritisiert, dass an beide Seiten geliefert wird. Und das finde ich die verheerende Wirkung in der Ukraine. Und ich will noch mal sagen, und es ist nicht nur, dass Kinder sterben. Mhm. Dass Städte kaputt sind. Die Seelen, die da kaputt gemacht werden, das wird Jahrzehnte dauern, bis wir das wieder halbwegs vielleicht bewältigt haben. Und deswegen müssen wir doch dahin kommen, dass einerseits natürlich die Wirksamkeit, wenn man denn schon Sanktionspakete macht, die haben bisher ja nicht die, also
stimmt,
die haben Wirkung.
Sie haben doch gerade gehört, dass sie wirken, aber dass wir noch viel mehr tun müssen.
Ja, nee.
Hat er doch gerade gesagt.
Ja, aber gucken Sie sich doch mal an, welche Wirkung das bei uns hat.
Das hilft,
Herr Bartsch. Hören Sie es nochmal.
Nein, wir sind unehrlich uns selbst gegenüber. Und ich finde, dass wenn wir damit nicht aufhören, sollten wir uns das sparen. Schwere Waffen, mehr Waffen, schnellere Lieferungen.
Vielleicht sollten wir das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Das ist ein bisschen zynisch zu sagen, weil wir bei den Sanktionen nicht gut genug sind, lassen wir die Ukraine komplett vor die Hunde gehen.
Nein, wegen der toten Kinder und wegen der Opfer in diesem Krieg sollten wir dahin kommen, dass es möglichst schnell einen Waffenstillstand gibt und nicht sagen, es muss nur ordentlich weitergekämpft werden, weil wir können das ja vom Sofa aus wunderbar machen. Das kann doch nicht die Position sein. Wir müssen dahin kommen. Wir können vor allen Dingen eins nicht. Wir können doch nicht zulassen, dass am Ende des Tages jemand wie Donald Trump derjenige ist, der dafür sorgt, dass es vielleicht einen Waffenstillstand gibt.
Ich würde noch mal gerne auf die Sanktionen zurückkommen, weil als ich diese Dimension erfuhr, war ich wirklich geschockt. Weil wir, der Westen, mehr Geld in die russische Kasse spült, als wir gleichzeitig den Ukrainern Mittel zur Verfügung stellen. Es sind übrigens nicht nur Waffen, es ist wirtschaftliches Mittel, es sind humanitäre Unterstützung. Mhm. Und das ist an Bigotterie nicht zu überbieten. Das hat dann ein Aufflammen gegeben, sodass Europa, die Kommission, sich jetzt damit beschäftigt, wie man damit umgeht, Länder, die diesen Weg einschlagen, zu sanktionieren.
Also eines möchte ich noch mal klarstellen, nur damit das nicht verloren geht. Diese Sanktionen haben bis jetzt erhebliche Wirkung gezeigt. Wir haben zum Beispiel mehr als 300 Milliarden Euro an Auslandsvermögen der russischen Zentralbank eingefroren. Das macht für die russische Finanzpolitik, Geldpolitik einen Riesenunterschied. Was die Exportkontrollen betrifft, ja, es stimmt, dass Russland weiterhin in der Lage ist, bestimmte Komponenten aus Europa oder anderen Ländern der Sanktionskoalition einzuführen. Mhm. Es gehört aber auch dazu zu sagen, dass es für Russland dramatisch teurer geworden ist, dies zu tun.
Ist schon klar.
Wenn man sich die Handelsdaten von Russlands Handelspartnern anschaut, zum Beispiel von China, der Türkei und anderen Ländern, dann kann man sehen, dass im Vergleich zum Weltmarktpreis Russland drastische Aufschläge zahlt für diese Komponenten, die es tatsächlich braucht für die Herstellung von Drohnen, Raketen und so weiter und so fort. Mehrere 100%. Das an sich ist schon ein Erfolg des Sanktionsregimes.
Genau, das tut weh, aber wenn man sich sozusagen die andere Seite anschaut, ich glaube, Sie waren das, der in einem Interview darauf hingewiesen hat, Herr Hilgenstock, wo Sie sagten, die Einnahmeseite der Russen hat sich eigentlich nicht verändert in den letzten Jahren.
Ja, dem ist leider so. Also Russland hat für Öl und Gas letztes Jahr etwa 235 Milliarden Dollar verdient mit Exporten. Das in etwa so viel wie 2023, in etwa so viel wie 2021 und wie 2019.
Die einzigen Exporte auch nach China, Indien.
Richtig.
Also einfach mit dem Verkauf von Öl und Gas.
Richtig. Die einzigen Ausnahmen sind 2022, als die Preise durch die Decke gingen, und 2020, als wir eine Pandemie hatten. Das heißt nicht, dass es in der Abwesenheit von Sanktionen nicht noch deutlich mehr geworden wäre. Ja, das gehört auch dazu hervorzuheben. Aber ganz klar ist, wenn man ein Sanktionsregime implementiert, das von Anfang an sagt, wir lassen das russische Öl auf dem Markt, weil wir uns legitimerweise Gedanken machen über globale Energiepreise, dann begrenzt das den potenziellen Einfluss der Sanktionen von Anfang an. Das Problem ist aber, und das ist so ein bisschen die Unehrlichkeit, ich weiß nicht, ob das die Unehrlichkeit ist, die Sie meinten, aber das ist die Unehrlichkeit, die ich sehe, ist, dass wir uns aus irgendwelchen Gründen die tatsächlichen Kosten von strikteren Sanktionen nicht zumuten. Mhm. Und auf der anderen Seite aus diesem Grund heraus dann aber der Ukraine deutlich mehr Geld für ihre Verteidigung zur Verfügung stellen müssen.
Das ist auf jeden Fall widersprüchlich.
Jede Rakete, die auf Kiew abgeschossen wird, aufgrund verbliebener westlicher Technik in dieser Rakete erfordert den Ankauf und die Beschaffung einer Patriot-Rakete, die nicht so zahlreich vorhanden sind, wie
und
wir jetzt
richtig
gerade...
Richtig teuer, ne? Flugabwehr, richtig teuer. Worüber reden wir da?
Über 100.000.
Frau Strack-Zimmermann weiß das.
Über sehr viel Geld.
Was kostet das einmal?
Na, es geht ja auch, die Munition ist auch sehr teuer.
Das meine ich, die Munition meine ich.
Aber ein Schuss, auch ein Problem, weil die Drohnenangriffe oder die Drohnen so günstig geworden sind, dass eben jede Antwort mit der Patriot-Rakete oder
ist unverhältnismäßig teuer.
Unverhältnismäßig, das ist...
Ja, ich würde noch mal gerne...
Also dieses, wirtschaftlich unverhältnismäßig.
Ja, genau, wirtschaftlich, ist schon klar.
Ja.
Ich würde noch mal gerne auf das Thema Chips noch mal kommen, auch mal klar zu machen, wie schwierig das ist. Die Kollegen von Frontal haben vor wenigen Tagen den Zusammenhang mal gezeigt, den größeren Zusammenhang. Und hier nur ein ganz kleiner Ausschnitt, um mal zu erklären, woher die Teile eigentlich kommen, wie das Geschäft funktioniert.
Wir sehen hier meiner Meinung nach eine russische Shahed-Drohne. Das sind Drohnen, die ursprünglich mal von Iran geliefert wurden, die Russland aber jetzt in riesiger Zahl selber zu Hause produziert. Mhm. Wir sehen, dass ukrainische Experten diese Drohnen natürlich auseinanderbauen, wenn sie in der Ukraine vom Himmel fallen, abgeschossen werden, abgefangen werden und dann dokumentieren, welche westliche Technologie darin gefunden wird.
Und Sie sagen, es ist quasi unmöglich, den Weg dieser Chips sozusagen nachzuvollziehen. Und es ist auch unmöglich, so hat mir das Anton Hofreiter erklärt, sagt er, es gibt sozusagen so eine Zeit, die irgendwann mal bei Großhändlern entsteht, wenn die Dinger nicht verkauft sind, dann gehen sie einfach irgendwo hin.
Also es gibt sicherlich Fälle, wo hier Lagerbestände nach mehreren Jahren dann nach Russland weiterverkauft wurden, irgendwie in einem Drittland. Dagegen kann man natürlich sehr wenig machen. Wir wissen aber auch eben aus den Beobachtungen der Ukraine, dass dort auch Komponenten drinstecken, die nach Beginn der russischen Großinvasion, also 2022, produziert wurden. Mhm. Und die finden ihren Weg eben auf verschlungenen Wegen nach Russland, selbst wenn sie von einer westlichen, einer europäischen, einer deutschen Firma ursprünglich mal stammen.
Und wenn Sie dann, was weiß ich, den Zwischenhändler in, keine Ahnung, irgendwo in China, wenn Sie den dann haben, dann macht er halt eine Tür weiter, die nächste Klitsche auf.
Richtig, also verschiedene
das
Länder, inklusive der EU, den USA, Großbritannien, haben solche Zwischenhändler sanktioniert. Sie haben recht, es ist ein Stück weit ein Katz-und-Maus-Spiel, weil dann derjenige einfach drei Türen weiter auf dem Flur eine neue Firma aufmacht. Das heißt aber nicht, dass dieser Vorgang nicht Kosten verursachen würde für Russland bzw. mit Russland verbundene Interessen. Das heißt, es ist definitiv etwas, das wir tun sollten. Es ist alleine aber natürlich nicht ausschließlich.
Und Sie sagen, manchmal haben wir sogar den verrückten oder absurden Fall, wir sanktionieren große Maschinen. Mhm. Und dann sehen wir die Monate später in irgendeinem russischen Video, tauchen die plötzlich hinten links irgendwo in der Lagerhalle auf. Das ist so, ja?
Das ist leider so. Auch das dokumentieren die Ukrainer sehr gut.
Was sind das für Maschinen?
Das ist eine öffentliche Webseite, auf der sie das einsehen können. Und das ist letztlich basiert auf russischen Propagandavideos. Das sehen sie halt dann im Hintergrund von Herrn
Putin. Was sind das für Maschinen? Worüber reden wir da?
Die meisten davon sind wahrscheinlich CNC-Maschinen. Das sind Präzisionsinstrumente zur Herstellung von Metallkomponenten, wie sie zum Beispiel für ballistische Raketen gebraucht werden.
Woher kommen die?
Aus verschiedensten Ländern. Die deutsche Industrie spielt hier eine große Rolle. Taiwan aber auch, Südkorea zum Beispiel. Das verschiebt im Hinblick auf das, was Russland so verwendet, verschiebt es sich ein Stück weg von europäischen Maschinen hin zu anderen Maschinen, weil wir eben in unseren Sanktionen auch darauf reagiert haben, dass das passiert.
Und die Chips, woher kommen die?
Die Chips, die man in russischen Waffensystemen findet, sind letztlich eine Abbildung des Weltmarktes. Das heißt, wenn Sie einen Chip haben, einen Typ von Chip, sagen wir irgendeinen KI-Chip, bei dem amerikanische Firmen eine besonders große Rolle spielen auf dem Weltmarkt, dann werden Sie von diesen Firmen eben diese Chips auch in russischen Waffen finden. Ich habe vorhin angesprochen, dass Russland am Anfang direkt Shahed-Drohnen aus Iran importiert hat. In diesen runtergeschossenen Drohnen wurden dieselben westlichen Chips gefunden, die wir jetzt in russischen Waffen.
Das ist das, was Hofreiter auch sagte. Das ist das, was man nicht versteht, wenn man von außen da drauf schaut. Auch das, was Iran hat an Drohnen, was andere benutzen, Schurkenstaaten, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, alle benutzen westliche Technologie. Und ohne diese Technologie wird es gar nicht gehen.
Richtig.
Wir können das nicht nachbauen. Wir müssen das aktiv liefern.
Es gibt bestimmte Waffensysteme, wo Russland versucht, eigene Komponenten herzustellen beziehungsweise chinesische Ersatzteile zu benutzen. Aber wenn es wirklich um Hochtechnologie geht, Navigationstechnologie, Kommunikationsinstrumente oder auch KI-Chips, dann gibt es eigentlich keinen Weg um westliche Produkte herum.
Und würden Sie sagen, letzte Frage, das habe ich jetzt aus dem Gespräch, meine ich, verstanden zu haben, wir sollten sozusagen aufhören, diese riesige Erwartungshaltung zu haben. Da gibt es diese eine, diese zwei, diese drei, diese vier Sanktionen und dann wird alles gut. Sondern es geht eigentlich um eine Politik der vielen Nadelstiche. Da tut's euch weh, da tut's euch weh, da tut's euch weh. Aber wir werden es nie ganz abstellen können. Ist das die Idee?
Ich glaube, unrealistische Erwartungen sind ein Stück weit ein Problem, was Sanktionsregime betrifft. Auch was dieses Sanktionsregime betrifft, 2022 haben diverse Politiker halt vom Untergang der russischen Wirtschaft erzählt. Das ist natürlich so nicht gekommen und das war auch so nicht absehbar. Zu diesem Thema möchte ich noch eines hervorheben. Und zwar, wir haben vorhin schon kurz das 18. Sanktionspaket angedeutet. Da stecken ein paar sehr gute Maßnahmen drin, wie zum Beispiel Sanktionen im Hinblick auf Nord Stream und Nord Stream 2, was in Deutschland ein paar dieser etwas grotesken Debatten beenden würde, die darüber geführt werden. Aber letztlich ist dieses Sanktionspaket nicht das, was Bundeskanzler Merz und andere Staats- und Regierungschefs vor einigen Wochen in Kiew versprochen haben, nämlich dass, wenn Putin nicht ernsthaft an den Verhandlungstisch kommt, dass wir dann drastische Sanktionen einführen. Drastische Sanktionen sind dies leider nicht. Das hat aber weniger mit dem 18. Sanktionspaket zu tun, das schlichtweg abbildet, wofür es im Moment in Europa einen politischen Konsens gibt, sondern mit den erhöhten Erwartungen, die dort geschaffen worden sind. Und das ist tatsächlich problematisch, auch im Hinblick auch auf die Message, die wir an Russland senden hier.
Ja, da wurden die Banden schwer aufgeblasen.
Innenpolitik wird, das ist das Problem. Vor Tische, vor den deutschen Bundestagswahlen, sind in dieser Frage Dinge erzählt worden.
Das stimmt, das war aber nach der Wahl.
Ja,
das war jetzt
schon
bei der Reise von Herrn Merz in der
Ukraine. Sie wissen doch, Frau Stark-Zimmermann, dass vor der Wahl, was da unser heutiger Kanzler alles erzählt hat,
bezüglich der Ukraine. Ja, aber er hat es auch nach der Wahl erzählt. Er hat ja viel vorher erzählt.
Und was ist geblieben? Das ist doch das eigentlich Verwerfliche. Und dann, wir streiten uns über Dinge, die wirklich dann am Ende des Tages gar nicht so entscheidend sind, das sehen wir doch nicht. Ich meine, das war jetzt für mich sogar erhellend.
Ich weiß nicht, ob das direkt verwerflich ist, wenn Starmer, Macron und Merz den Anlauf nehmen, nochmal Europa zusammenzuschweißen, Amerika mit ins Boot zu holen, um drastische Sanktionen zu machen. Es war nach der Wahl, das war ein Versuch, der ist gescheitert. Aber ich würde das, und das haben Sie vielleicht auch nicht besonders geschickt angefasst oder haben auch Ihre Möglichkeiten überschätzt. Aber das direkt zu sagen, das sei verwerflich, das finde ich ehrlich gesagt, es muss doch in der Realpolitik möglich sein, das eine zu versuchen, wo man sagt, das wäre jetzt ein guter Weg. Klar, Sie haben es nicht geschafft, aber das ist doch nicht moralisch verwerflich, das zu tun.
Also deswegen würde ich den Versuch unternehmen, nicht nur bei dem Thema militärische Komponenten, sondern ich würde den Versuch noch intensiver unternehmen, dass wir zu einem Ende kommen. Das ist doch, ich hoffe, dass, ja. Also auch der Bundeskanzler ja, das sagt ja das zumindest Idee. Verbal immer, real.
Das war ja der Sinn der Reise. Genau. Genau das zu signalisieren, dass man früher die Russen an den Tisch zwingt. Sind, und es war eine gute Maßnahme. Bedauerlicherweise nur wurden die Backen aufgeblasen und der Pfiff fehlte anschließend.
So. Frau Quadbeck, ist es abschließend gefragt sozusagen, weil das immer so klingt, wie doof sind wir eigentlich? Wir haben natürlich keine doofen Leute, die uns regieren. Sie denken sicher was dabei. Ist das halt auch dann Politik? Es ist kompliziert. Da gibt es Zwänge. Wir haben Demokratien. Menschen können abgewählt werden. Und du musst deinen Job machen. Das heißt, du musst auch Energiepreise für deine Leute, für dein Land im Blick haben. Du kannst nicht einfach sagen, wir machen um jeden Preis jede Sanktion und im Winter ist das Gas dann so teuer, dass es sich keiner mehr leisten kann, schlicht und ergreifend.
Ja. Also das sind genau diese Zwänge und deshalb sieht Realpolitik ja auch immer so wenig schön aus. Ja. Gesetze machen wird ja auch gern mit Wurst machen verglichen, ja, dass das einfach nicht gut aussieht. Trotzdem kann man nicht alles verteidigen. Und das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, das finde ich schon auch erschütternd. Ja. Und das könnten wir sicherlich auch noch besser machen. Das Problem ist, wenn wir den Sprung machen würden, mehr Sanktionen, es würde natürlich die nationalen Wirtschaften in den europäischen Ländern treffen. Und überall haben wir die Rechts- und die Linkspopulisten sitzen, die darauf dann ihr Süppchen kochen und sagen, seht her. Und deshalb sitzen wir da wirklich in einer Zweckmühle.
Exakt.
Das ist ein lebendes Beispiel dafür.
Ich würde das einmal deutlich widersprechen, weil es auch schlicht Unsinn ist.
Sie waren schon weiter heute Abend. Sie waren schon, Herr Bartsch, Herr Bartsch, wir sind am Ende der Sendung.
Unterschiedliche Linien hat. Das ist ja noch zulässig, Gott sei Dank.
Wir sind am Ende der Sendung.
Sie haben so gut begonnen. Und die Menschen entscheiden.
Ich sah Liebe zwischen Ihnen beiden. Jetzt ist leider dieser...
Nein,
Ich habe es eingesehen. Also, es war ein Versuch wert. Geben Sie es zu. Ich bemühe mich.
Respekt ist schon sehr viel, finde ich.
Absolut. So, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal. Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.